Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Gold hat einen echten Lauf. Nahezu im Wochenrhythmus wurden im Frühjahr neue Allzeithochs erreicht. Allein im März ging es um rund 10% nach oben. Die Marke von 2000 Euro pro Unze ist inzwischen deutlich überschritten. Was sind die Gründe für die aktuellen Aufwärtsbewegungen? Wie sich Gold ins Portfolio integrieren lässt und ob man Gold eigentlich auch selbst bei Höchstständen noch kaufen sollte? All das wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ich habe ja nicht so viel Ahnung von altdeutscher Literatur, aber eines weiß ich dann doch, Goethes Faust, da heißt es, nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Der Mann, also Goethe, scheint mit Blick auf die Preisentwicklung der letzten Jahre recht zu haben, oder Karl?
Ja, jetzt überrascht du mich schon mit Goethes Faust hier, wow. Aber ja, so kann man das natürlich sehen, Andreas, aber ich habe so meine Zweifel, ob Goethes Gretchen hier wirklich an irgendwelche Wertsteigerungen gedacht hat. Sie hat sich ja eher beklagt, dass man im Grunde nur nach dem Reichtum beurteilt wird, egal welche Qualität man sonst noch hat. Immerhin endet das Zitat ja mit dem Seufzer, ach wir Armen.
Ja, wir wollen jetzt aber nicht seufzen, sondern unterhaltsam und informativ über die Goldpreise sprechen, Karl. Was sind denn die Gründe für die aktuelle Rallye?
Ja, du weißt es, wie immer bei solchen Kursbewegungen, so genau weiß man es immer erst hinterher, Andreas. Aktuell werden aber am Markt vor allem 3 Punkte diskutiert. Erstens, Käufe von physischem Gold durch Zentralbanken. Also insbesondere der sogenannte globale Süden ist hier aktuell wohl ziemlich aktiv, speziell eben auch China. Also die kaufen ordentlich Gold. Der zweite Punkt ist, dass die private Nachfrage nach physischem Gold aus China und Indien zugenommen hat. In Indien führt der zunehmende Wohlstand zu einer steigenden Nachfrage nach Goldschmuck, der in Indien traditionell eine große Rolle spielt. Und daneben, viele Chinesinnen und Chinesen fragen derzeit wegen der Krise am Immobilienmarkt offensichtlich auch sehr stark nach Goldbarren und Münzen nach. Und der dritte Punkt ist, dass spekulative Wetten existieren auf den Goldpreis. In der letzten Zeit haben auch Goldspekulationen an den sogenannten Terminmärkten zugenommen und das hat auch den Goldpreis getrieben.
Da kam also gleich einiges zusammen, Karl. Aber warum konnten denn die steigenden Zinsen dem Goldpreis bisher ganz offensichtlich nichts oder zumindest nicht viel anhaben?
Naja, so ganz stimmt das ja nicht, Andreas. Die Zinssteigerung ging ja schon Anfang 2022 los. Das heißt, die Zinsen sind schon seit längerem auf dem aktuellen Niveau. Und wenn du dir den Goldpreis 2022 und 2023 anschaust, dann war das insgesamt eher eine Seitwärtsbewegung als ein Anstieg. Zwischenzeitlich ist der Goldpreis sogar recht kräftig gefallen, von knapp 2000 auf immerhin 1650 Dollar. Das heißt, die ansteigenden Zinsen hatten bereits einen negativen Einfluss auf den Goldpreis. Denn Zinsanlagen sind immer eine starke Konkurrenz für Goldanlagen, weil ja Gold unverzinst ist. Von daher geht bei steigenden Zinsen die Nachfrage nach Gold tendenziell zurück. So ist zum Beispiel der Bestand an börsengehandelten ETFs in den Industrieländern in den letzten 2 Jahren um rund 20% geschrumpft. Vor allem der Privatsektor ist also schon seit längerem nicht mehr so stark an Gold interessiert. Und das liegt sicher auch an den gestiegenen Zinsen. Aber offenbar haben die anderen Faktoren, über die wir gesprochen haben, diese Entwicklung in den letzten Monaten überkompensiert.
Und mit Blick auf die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, haben wir auch schon öfter gesprochen. Und einer möglichen De-Dollarisierung wird hier und da auch über eine Rückkehr zu goldgedeckten Währungen spekuliert. Hältst du das für realistisch?
Ja, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen und diese Geschichte wird immer wieder aufgewärmt. Dass sich der globale Süden, allen voran die sogenannten BRICS plus 5 Staaten, unabhängiger vom US-Dollar machen wollen und dafür planen, als Alternative eine eigene Währung zu schaffen, die dann sogar eine Golddeckung haben soll. Um es kurz zu machen, Andreas, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Dafür sind die beteiligten Staaten zu unterschiedlich und vor allem haben sie untereinander eine ganze Menge an Interessenskonflikten, die sich nicht so leicht aus der Welt schaffen lassen. Nimm nur die Feindschaft zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Der Grund ist ein uralter Konflikt zwischen den Sunniten, die in Saudi-Arabien die Mehrheit stellen, und den Schiiten, die im Iran dominant sind. Oder nimm die zwei größten der beteiligten Länder, nämlich China und Indien. Die stehen in der Kaschmir-Region sogar immer wieder kurz vor militärischen Zusammenstößen. Auch würden mit einer gemeinsamen Währung die kleineren Staaten die Abhängigkeit von den USA gegen eine Abhängigkeit von den total dominanten Chinesen tauschen. Und dann kommen sie womöglich sogar vom Regen in die Traufe und stellen sich noch schlechter als vorher. Aber auch ganz unabhängig von einer möglichen De-Dollarisierung glaube ich nicht an eine Rückkehr der Golddeckung, auch wenn sich das manche wünschen. Denn Geldsysteme ohne irgendeine Deckung haben sich mittlerweile weltweit durchgesetzt.
Aber da will ich doch nochmal nachhaken, Karl. Ist die Kritik an der fehlenden Deckung unseres Geldsystems und damit auch an der Stabilität letztlich, über die immer wieder diskutiert wird, nicht auch berechtigt?
Sagen wir so. Ich kann die Kritik nachvollziehen, bin aber anderer Meinung. Eines stimmt natürlich, ein ungedecktes Geldsystem basiert im Grunde nur auf Vertrauen. Vor allem Vertrauen darauf, dass die Notenbanken ihr Geldschöpfungsmonopol nicht missbrauchen und in erster Linie auf die Währungsstabilität achten. Und zwar sowohl nach innen, also auf die Inflation, als nach außen den Wechselkurs. Die Kritiker befürchten, dass dieses Geldschöpfungsmonopol von den Staaten missbraucht und damit das Geldvermögen entwertet wird. Aber zumindest für die beiden letzten Jahrzehnte kann man das weder von der Europäischen Zentralbank noch von der amerikanischen Fed oder irgendeiner anderen der großen Zentralbanken behaupten. Vor allem die Inflationsbekämpfung hat alles in allem gesehen gut funktioniert. Und was die Befürworter einer Golddeckung auch gerne vergessen, wir hatten ja bis in die 70er Jahre ein internationales goldgedecktes Währungssystem mit dem US-Dollar als Leitwährung, nämlich das sogenannte Bretton Woods-System. Und das ist in den 70er Jahren krachend zusammengebrochen. So toll und so eindeutig überlegen ist eine Golddeckung also auch nicht, wie manche Kritiker behaupten. Ich glaube, dass das größte Problem eines goldgedeckten Systems darin besteht, dass die Geldmenge nicht an eine wachsende Wirtschaft angepasst werden kann. Das sehen die Befürworter einer Golddeckung zwar als ihren großen Vorteil. Ich glaube aber, dass genau da der große Nachteil liegt, denn letztlich wirkt das als Wachstumsbremse. Was man übrigens auch daran sieht, dass die Zeit des Goldstandards eine der wachstumsschwächsten Phasen der jüngeren Wirtschaftsgeschichte war.
Viele Anlegerinnen und Anleger nutzen Gold gern als sogenannten sicheren Hafen. Karl, wie siehst du das? Inwieweit kann Gold eine sinnvolle Ergänzung zu einem breit gestreuten Aktien- und Anleiheportfolio sein?
Aus rationalen Gründen kann man das eigentlich nicht empfehlen, denn es gibt keinen ökonomischen Grund, warum ein Goldinvestment verlässlich eine positive Rendite erzielen sollte. Die Knappheit von Gold allein, die gerne angeführt wird, ist kein Grund. Eine Rendite, mit der du langfristig auch wirklich kalkulieren kannst, kannst du nur dann erwarten, wenn mit Gold auch wirklich was Produktives passiert, wenn es verarbeitet wird, zum Beispiel in der Elektronik oder in der Schmuckindustrie. Aber dann sind wir wieder in der Welt der Unternehmen und Aktien. Und da kann man schon aus Gründen ökonomischer Logik eine positive Rendite erwarten. Beim Gold gibt es eine solche Logik aber nicht. Und darum ist die Wertentwicklung auch langfristig nicht zuverlässig kalkulierbar.
Warum ist Gold dann als Anlageklasse in Anlegerkreisen so beliebt, Karl, wenn es denn keinen rationalen Grund für das Investment gibt?
Ja, weil Menschen eben nicht nur rational handeln, sondern sehr oft rein emotional. Und vor allem, wenn es ums Anlegen geht, spielen Bauchentscheidungen eine viel größere Rolle, als sich das die meisten eingestehen. Speziell zu ihrem Goldinvestment haben viele eine extrem emotionale Bindung. Gold als Anlage gibt es ja schließlich schon seit Ewigkeiten und es ist selbst in den größten Krisen nie wertlos geworden. Nicht in der Hyperinflation in den 20er Jahren und in den jüngeren Krisen wie beim Platzen der Tech-Blase in den 2000ern oder in der Finanzkrise 2008 hat Gold sehr stark zugelegt. Das ist vielen Menschen im Gedächtnis geblieben. Darum ist Gold für sie eine Art Krisenversicherung. Und genau darum ist gegen ein Goldinvestment auch nichts einzuwenden, wenn es nicht einen zu großen Teil des Vermögens ausmacht.
Wenn ich dich jetzt richtig interpretiere, heißt das also, Gold in geringen Quoten ist grundsätzlich okay, aber eben kein Selbstläufer. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen stärker erläutern, vielleicht mit ein paar Fakten untermauern?
Ja, völlig richtig, mache ich gerne, Andreas. Gold ist eben eine Versicherung. Und Goldanlagen sind dann in Ordnung, wenn sie eben keinen zu großen Teil des Vermögens ausmachen. Also du weißt ja, dass ich jetzt nicht so der allergrößte Fan bin, aber so 5% plus minus 2%, je nach Geschmack, finde ich völlig in Ordnung. Recht viel mehr sollte es aber aus meiner Sicht auch nicht sein. Doch jetzt zum Thema kein Selbstläufer. Es gab immer wieder auch lang andauernde schlechte Phasen für den Goldpreis, in den 80er und in den 90er Jahren, aber auch in den letzten 10 Jahren. Und wann solche Phasen auftreten, kann man nicht voraussehen. Wer also Gold zur Absicherung im Krisenfall hält, muss unter Umständen auch sehr lange Durchstrecken in Kauf nehmen und sich darüber im Klaren sein, dass man mit dem Geld, das in Gold investiert ist, auf starke Aktienmarktphasen verpasst. Andererseits kann man sich aber auch darauf verlassen, dass Gold nie wertlos sein wird.
Karl, bei Aktien sagst du gelegentlich, der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt. Kann man das auch auf Gold übertragen?
Also wenn es denn unbedingt eine Goldanlage sein soll, dann gilt das natürlich auch hier. Sonst müsste man ja Einstiegszeitpunkte im Voraus kennen. Und ich habe ehrlich gesagt noch niemanden kennengelernt, der das wirklich beherrscht.
Du hast ja auch von der Emotionalität von Gold schon gesprochen. Und ich würde jetzt noch einen draufsetzen und sagen, Goldinvestments sind noch emotionaler als Aktieninvestments. Wäre vor diesem Hintergrund nicht eventuell ein Goldsparplan die beste Lösung?
Naja, also Andreas, was heißt hier noch emotionaler als Aktien? In Aktien zu investieren ist eine höchst rationale Angelegenheit. Genau darum empfehlen wir ja jeder Anlegerin und jedem Anleger immer und ohne jede Einschränkung Aktiensparpläne. Bei Gold machen wir das aber nicht, weil die Rendite nicht verlässlich kalkuliert werden kann. Und man keinen Sparplan auf etwas aufbauen sollte, bei dem man nicht einigermaßen zuverlässig eine vernünftige Rendite erwarten kann. Und das kannst du eben bei Goldanlagen nicht. Darum braucht man Gold auch nicht zwingend für einen langfristigen Vermögensaufbau.
Alles klar, angekommen. Und so will ich abschließend mal keine Prognose, weil du die ja nicht magst, Karl. Daher lass uns in Szenarien denken. Zunächst mal, wie sieht dein Positivszenario für Gold in den kommenden Jahren aus?
Also leider gibt es kein eindeutiges Positivszenario für Gold. Es gibt eine Menge, aber ich weiß nicht, welches dann das Richtige ist. Es gibt eben unterschiedliche Szenarien, bei denen der Goldpreis steigen könnte. Und welches dann eintrifft, das macht eigentlich gar keinen Sinn, darüber zu spekulieren und irgendeins rauszupicken.
Also dann hast du wahrscheinlich auch kein spezielles Negativszenario für mich, für uns?
Ja, also da hast du richtig geraten. Du weißt, dass in der Regel das Krisen- oder Katastrophenszenarien sind. Und du weißt auch, dass ich nie mein Geld auf Katastrophenszenarien setzen würde. Und deswegen, ich glaube, das können wir uns dann am Ende im Detail dann auch sparen.
Okay, das habe ich jetzt verstanden und ich versuche es auch nicht weiter. Vielleicht nur noch mit einem Fazit, mit einer Schlussfrage, Karl, für uns alle. Denn ich werde wirklich nicht so richtig schlau aus dir. Bist du jetzt ein Goldfan oder nicht?
Also, es gibt keinen ökonomischen Grund, warum Gold systematisch eine Rendite abwerfen sollte. Und das ist der Unterschied zu Aktien und Rentenpapieren. Darum braucht man Gold auch nicht zwingend für einen langfristigen Vermögensaufbau. Es ist eben, wie du gesagt hast, ein emotionaler Punkt, ein emotionaler Sicherheitsanker, eine Versicherung, die ich in mein Depot einbaut. Aber dann darf ich auch nicht enttäuscht sein, wenn der Preis mal fällt, sondern ich muss es dann eben auch halten. Ich persönlich brauche jetzt so einen Anker nicht. Mir reichen eher die Aktieninvestments. Du weißt es, aber du hast mich gefragt, ob ich Gold mag. Ja, ich mag Gold. Ich finde den Glanz von Gold sehr, sehr schön. Und ja, Schmuck finde ich sowieso ganz toll. Also ich mag auch Gold und bin auch Fan, aber vielleicht jetzt nicht als echte Anlage.
Dann haben wir auch das geklärt am Ende dieses Podcasts, der sich mit Gold beschäftigt hat. Ein großes Thema aktuell in Anlegerkreisen. Ich danke dir ganz herzlich für die vielen, vielen Infos. Zum Edelmetall, Karl-Matteo Schmidt war das. Meine Damen, meine Herren, dieser Podcast erscheint jeden zweiten Freitag. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Oder noch besser, teilen Sie Klug Anlegen mit Ihren Freunden und Bekannten, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Sie dürfen uns gerne Fragen stellen unter podcast@quirinprivatbank.de. Mehr Infos finden Sie auch unter www.quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.